Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Musik ist die Sprache des Dumm. Dumm. Dumm. Dumm. Dumm. Dumm.
Die Bewegungen des Herzens werden von den Außendingen veranlasst. Die von den Außendingen beeinflussten Bewegungen gestalten sich im Laut. Der Laut, der nach den Gesetzen der Form gestaltet ist, heißt Ton.
Klang und Struktur waren für den Komponisten Georg Katzer alles, die Melodie nichts. Georg Katzer, einer der Protagonisten der zeitgenössischen Musik in der DDR, ist am Dienstagmorgen in Zeuthen bei Berlin gestorben. Er wurde 84 Jahre alt. In der Musik müssen wir ganz ehrlich sein. Das war einer seiner Überzeugungen. Ein Leitspruch, den er von seinem Lehrer Hans Eisler übernommen hatte. 1982 hatte Georg Katzer zunächst gegen massive Widerstände der DDR-Funktionäre das Studio für elektroakustische Musik in Berlin gegründet. Es wurde zu einem Aushängeschild und man ließ Katzer machen und sogar reisen nach Frankreich und in die USA, wo er Gastvorträge hielt. Immer wieder hat Katzer Lyrik vertont von Sarah Kirsch und Johannes Bobrowski. Das Libretto seines Hauptwerkes Medea in Korinth schrieben Christa und Gerhard Wolf. Zu Silvester 2018 wurde im Konzerthaus Berlin sein jüngstes Werk uraufgeführt. Discorso, Beethovens 9. Sinfonie, setzte Georg Katzer ein Präludium entgegen. Sie hören Fazit, die Kulturtour vom Tage, heute mit Sigurd Brinkmann am Mikrofon. In Istanbul gingen letzte Nacht Tausende auf die Straße und Künstler protestieren gegen die Annullierung der Wahl des Oberbürgermeisters. Der politische Science-Fiction-Autor, Blogger und Netzaktivist Cory Doctorow ist einer der Stars auf der Republika 19 in Berlin. Und Gemälde gegen Devisen. Kulturraub gab es auch in der DDR. Jetzt wird eine Bestandsaufnahme gemacht. Damit hatte die türkische Regierungspartei AKP am 31. März nicht wirklich gerechnet, dass Ekrem İmamoğlu in Istanbul, der wirtschaftlich wichtigsten türkischen Stadt, mit einer Mehrheit von rund 13.000 Stimmen zum Oberbürgermeister gewählt werden würde. Präsident Erdogan war schnell dabei, das Ergebnis anzuzweifeln und hat erreicht, dass die türkische Wahlkommission Neuwahlen anordnete. Er erklärte die Annullierung des Wahlergebnisses für den besten Schritt zur Stärkung der Demokratie. Der abgesetzte Oberbürgermeister spricht von Verrat. İmamoğlu hat gestern Nacht die Kulturschaffenden in der Türkei aufgerufen, für die Demokratie aufzustehen. Die Journalistin Susanne Güsten lebt in Istanbul und dort erreichen wir sie. Frau Güsten, wie haben türkische Musiker, Schauspieler, Schriftsteller und andere Künstler den Appell von Ekrem İmamoğlu aufgenommen?
Ja, İmamoğlu hat da offenbar ziemlich genau ins Schwarze getroffen. Das war auch ein sehr beeindruckender Auftritt zu nächtlicher Stunde vor Zehntausenden draußen unter freiem Himmel. Noch unter dem Eindruck des Schocks der Annullierung des Wahlergebnisses. Er war gerade abgesetzt worden von der Wahlkommission nach seinem Wahlsieg und er wandte sich an die Menschen, die da vor ihm standen und die über Internet und Fernsehen mithörten. Und er sagte, wir lassen uns nicht provozieren, wir lassen uns aber auch nicht unterkriegen und wir werden jetzt den Mund aufmachen, wir werden etwas sagen. Und er wandte sich immer wieder in seiner Rede an allererster Stelle an die Künstler und Kulturschaffenden im Lande. Das war so sein Generalthema und sagt, die Künstler und die Kulturschaffenden in unserem Land, die nichts mehr sagen können in diesem Land, die müssen jetzt etwas sagen. An zweiter Stelle nannte er auch die Wirtschaftsrepräsentanten, aber er sprach vor allem die Kulturschaffenden an und die reagierten also sehr eindrucksvoll. Also noch in der Nacht, also kamen eine Nachricht nach der anderen über die sozialen Medien, vor allem über Twitter, alles mit dem Hashtag, es wird alles gut, das ist der Slogan von İmamoğlu, alles wird gut. Und da meldeten sich bildende Künstler und Regisseure und Schriftsteller und Musiker, als hätten sie nur darauf gewartet, die ganze Nacht und heute den ganzen Tag rollten diese Botschaften über das Internet und verbreiteten sich durch das ganze Internet und haben wirklich sehr stark eingeschlagen hier in der Gesellschaft.
Gibt es denn unter denen, die sich mit dem abgesetzten Oberbürgermeister solidarisieren und es nicht hinnehmen wollen, dass der Mann an der Spitze entscheidet, was Demokratie ist und was nicht, auch viele Prominente?
Ja, es gibt sehr prominente. Also es gibt zum Beispiel den Komiker und Regisseur Cem Yılmaz. Ich würde sagen, das ist ungefähr der prominenteste. Der Mann hat auf Twitter mehr Anhänger als Präsident Erdogan selbst, fast 14 Millionen Anhänger. Wenn der irgendwo spielt, ist der Saal sofort ausverkauft, selbst wenn es in Europa sein sollte. Anderer sehr bekannter Regisseur ist Yılmaz Erdogan. Auch er war dabei, Superstars von der Popmusik wie Tarkan und Kenan Doğulu oder Sertab Erener, die Gewinnerin von der Eurovision. Die haben sich gemeldet, Tarkan eher poetisch. Er sagte, die lange Nacht ist bald vorbei, die Sonne geht auf und es wird alles gut. Und es waren aber auch Vertreter der ernsten Musik, der klassischen Musik. Fazıl Say ist wohl der bekannteste und berühmteste klassische Musiker, der Komponist und Pianist, den die Türkei je hervorgebracht hat. Er hat sich sehr, sehr ausführlich zu Wort gemeldet und solidarisiert. Viele Schriftsteller, Ahmet Ümit ist wohl der meistgelesene Kriminalautor von der Türkei. All sie haben sich mehr oder weniger ausführlich gemeldet, manche nur mit dem Hashtag alles wird gut, andere mit längeren Messages, der Jazzpianist Kerem Gürsev etwa, eher ironisch, der sagte, ich habe mich beim letzten Konzert ein paar Mal verspielt, ich will jetzt, dass das Konzert wiederholt wird, also in Anspielung auf diese Wiederholung von Wahlen, bei denen man einem nicht alles gelungen ist. Ich habe bei weit über 100 dann irgendwann aufgehört zu zählen, es sind also von allen Sparten, bildende Kunst, Schriftsteller, sehr viele Leute mit sehr, sehr breiter Anhängerschaft, mit Millionen Anhängern.
Nun sind diese Menschen stark motiviert und sie haben allen Grund dazu, aber einen Schritt zurückgenommen, riskieren die Künstler, die sich nun mit ihrem Namen an die Seite eines Politikers stellen, der seines Amtes beraubt wurde, nicht doch auch Repressionen?
Ja, natürlich. Und unter denen, die sich gemeldet haben, waren auch etliche, die sich aus dem Exil gemeldet haben. Einer, ein kurdischer Sänger, der schrieb, ich habe den Mund aufgemacht und ich habe den Preis dafür bezahlt. Ich bin meiner Heimat beraubt worden, meiner Familie, meiner Freunde. Ich lebe jetzt im Exil. Aber dennoch freue ich mich, dass jetzt, also auch wenn es schon relativ spät ist, sich viele meiner Kollegen der anderen Künstler und Kulturschaffenden zu Wort melden. Also ja, das Risiko ist immer da. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man es tut. Alleine der Hashtag alles wird gut wird niemanden ins Gefängnis bringen. Aber wenn man sich ausführlicher geäußert hat, dann muss man sehr aufpassen. Der Vorwurf der Präsidentenbeleidigung kann einen hinter Gitter bringen und hat schon auch etliche Künstler hinter Gitter gebracht. Und da ist auch eine Formulierung, die einem vielleicht harmlos vorkommen mag, kann sehr schnell dazu führen, dass in der nächsten Nacht die Polizei um 3 Uhr morgens vor der Türe steht. Da muss man schon aufpassen. Aber hier macht halt auch die Masse etwas Sicherheit. Deswegen haben sich heute Nacht und heute tagsüber viele geäußert, die sich vielleicht vorher nicht so geäußert haben, weil es halt doch auch in der Menge eine gewisse Sicherheit gibt.
İmam Oğlu will ein breites gesellschaftliches Bündnis schaffen, um die Pläne der AKP zu durchkreuzen. Wird ihm das gelingen?
Nun, wenn man heute wählen würde, würde ihm das wahrscheinlich gelingen, denn er hatte ja die letzte Wahl schon gewonnen und jetzt ist ein unglaublicher Schwung dahinter, auch mit diesen Künstlern, die sich melden und diese Mauer des Schweigens durchbrechen. Außerdem haben sich ein paar kleinere Parteien jetzt zurückgezogen zugunsten vom İmam Oğlu. Also rein rechnerisch würde er für heute wahrscheinlich gewinnen. Aber 6 Wochen ist die Wahl noch, 6,5 Wochen bis zur Wahl. Das ist in der türkischen Politik eine sehr lange Zeit. Da kann sehr viel passieren. Wir hatten ja im Juni 2015, hatte die Opposition schon mal eine Parlamentswahl gewonnen zusammen. Die wurde dann auch wiederholt im November, aus technisch anderen Gründen. Sie wurde nicht annulliert, aber es wurde eine Neuwahl angesetzt. Und die hat die AKP dann wieder gewonnen inzwischen. Ist ein großer Krieg ausgebrochen, ist der ganze PKK-Krieg wieder ausgebrochen, hat es Terroranschläge gegeben. Also viele Menschen fürchten sich jetzt schon davor, was zwischen heute und dem Wahltag am 23. Juni noch alles passieren wird. Heute würden sie wahrscheinlich gewinnen, aber das ist noch lange hin bis zum 23. Juni.
In der Türkei protestieren Künstler gegen die Annullierung der Wahl von Ekrem İmamoğlu zum Oberbürgermeister von Istanbul und damit auch gegen die neuerliche Missachtung demokratischer Rechte. Ich habe darüber mit der Journalistin Susanne Güsten gesprochen. Ihnen, Frau Güsten, besten Dank.
Gerne.
Was für den deutschen und internationalen Buchmarkt Frankfurt und Leipzig leisten, erfüllen für Italien die Buchmessen in Mailand und Turin. Am Donnerstag wird die Turiner Buchmesse eröffnet, doch seitdem das Museum des ehemaligen Konzentrationslagers in Auschwitz ankündigte, seine Teilnahme an der Messe abzusagen, hat eine scharfe politische Debatte begonnen. Grund für die Absage ist ein Auftritt des Verlages Altaforte. Bei Altaforte erscheint ein biografischer Interviewband des italienischen Innenministers Matteo Salvini. der Ressentiments gegen Migranten schürt und gern Anspielungen auf die gar nicht so üblen Jahre unter der Herrschaft des Diktators Mussolini macht. Einige Autoren solidarisieren sich mit der Entscheidung des Museums und haben angekündigt, die Buchmesse in diesem Jahr zu boykottieren. In Turin habe ich Enrico Ganni erreicht. Er ist Übersetzer und Lektor für fremdsprachige Belletristik bei Einaudi, dem immer noch prestigeträchtigsten Verlag des Landes. Guten Abend, Herr Ganni.
Guten Abend.
Der Besitzer des Verlages Alta Forte sagt von sich, er sei Faschist und der Antifaschismus sei das wahre Übel Italiens. Die Buchmessendirektion weiß doch bestimmt von dieser Haltung. Warum gibt sie einem bekennenden Faschisten dann ein Forum?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Es ist ja so, es stehen auch innerhalb des Verlages. Der Verlag wird dabei sein, ein Audi wird dabei sein. Wir gehen davon aus, dass man irgendwie die demokratischen Werte auch dort auf der Buchmesse verteidigen muss, dass der Verlag nicht einfach, wie man in Italien sagt, sulla ventino geht, was die Antifaschisten damals in der Mussolini-Zeit gemacht haben, nach dem Delitto Matteotti. Das heißt, man kann die Bühne nicht einfach den Faschisten überlassen. Das ist so die offizielle Stellungnahme. Michela Murgia wird auch dabei sein. Es gibt aber auch Autoren, die dann eben nicht zur Buchmesse kommen. Zum Beispiel Ginsburg. Carlo Ginzburg, das ist der Sohn
Historiker,
von
ja.
Leone. Genau, der Historiker, der Sohn von Leone Ginzburg, der ja damals von den Faschisten ermordet wurde und einer der Mitbegründer des Verlages war. Auch der Salvatore Settis, das ist ein Autor von Kunsthistoriker, das ist ein Autor von Einaudi. Roberto Saviano wird aber kommen. Ich glaube, es gibt jetzt eine Initiative, das habe ich gerade aus den Zeitungen entnommen, von der Stadtverwaltung und von der Regione Piemont, dass sie den Francesco Polacchi, das ist der Begründer dieses Verlages, anzeigen werden wegen Apologie des Faschismus. Das ist ja in Italien, Apologie des Faschismus, das ist in Italien verboten seit 1952.
Das Museum hat die Absage damit begründet, dass man von Holocaust-Überlebenden nicht verlangen könne, den Raum mit jemandem zu teilen, der die historischen Fakten leugnet, die zum Holocaust geführt haben. Nun hat der Alta Forte-Verleger ja behauptet, er erhalte nun Bombendrohungen. Ist die Stimmung in Italien sehr aufgeladen?
Die ist schon sehr aufgeladen, aber jetzt nicht nur wegen der Buchmesse. Also das kommt jetzt noch hinzu, aber die Stimmung ist schon sehr aufgeladen, weil diese Regierung aus der Fünf-Sterne-Bewegung und aus der Lega Nord sehr, sehr gefährlich ist. Die Lega Nord hat ganz offensichtlich die Überhand und Salvini macht keinen Hehl daraus, dass ihm die rechten Positionen doch sehr gefallen. Und auch von der Attitüde her ist er sehr faschistisch. Deswegen ist die Stimmung schon sehr aufgeladen.
Was für Bücher erscheinen denn sonst noch bei Alta Forte?
Also zum Beispiel zur Geschichte Mussolinis, zu Leni Riefenstahl. Ja, so Roberto Farinacci, also das sind, wenn man so reinschaut in die Homepage, oder zum Beispiel zu Primo Carnera. Primo Carnera war ja dieser Boxer aus den 20er, 30er Jahren, so Inbild des Faschismus und der Größe Italiens. So die Bücher, die wirklich sehr apologetisch mit dem Faschismus umgehen, also das muss man schon sagen. Auch über Céline und natürlich Casa Pound ist diese neofaschistische Bewegung. Der Verlag steht dieser neofaschistischen Bewegung sehr nahe. In Italien wurde das ja eigentlich nach 1945 schon immer geduldet irgendwie. Es hat ja über die Jahre hinweg eine neofaschistische Partei gegeben, den Movimento Sociale Italiano. Das war auch in den 50er, in den 60er Jahren, so in den 70er Jahren. Das hat man eigentlich immer geduldet. Jetzt ist es natürlich durch die Lage, durch die Lega, also durch die politische Lage und durch die frühere Lega Nord, ist das nur noch extremer geworden. Und die werden auch tatsächlich geduldet. Genau am Tag vor dem 25. April, also am 25. April ist der Ende des Krieges, also Nationalfeiertag in Italien. Und genau am Tag davor in Mailand wurde ein riesen Banner ausgestellt von den Neofaschisten aus Rom. Onore a Benito Mussolini. Also sowas machen sie hier.
Sollte Alta Forte tatsächlich zur Buchmesse anreisen oder auch die Buchmessenleitung keinerlei Handhabe haben, den Verlag zum Beispiel auszuladen, können Sie sich vorstellen, Herr Ganni, dass es zu Krach vor dem Stand des Verlages
das
kommt?
Das kann ich mir schon vorstellen. Vor allem, also ich glaube, die Autoren, die ich vorhin erwähnt habe, also Fabian und Murgia, werden sich sicher was einfallen lassen, aber ich glaube nicht, dass es da in diesem Falle zu Ausschreitungen kommt. Aber ich weiß nicht, außerhalb der Stadt was passieren kann. Also außerhalb der Messe meine ich, in der Stadt drin selbst, was da passieren kann. Da weiß ich nicht. Kann man auch schlecht einschätzen, was in den nächsten Tagen dann passiert. Innerhalb der Buchmesse wird wahrscheinlich so ein Polizeiaufgebot sein, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es da zu zur Ausschreitung kommt.
Am 9. Mai beginnt die Buchmesse von Turin. Schon jetzt gibt es heftige Proteste gegen den Buchmessenauftritt des Verlages Alta Forte. Ich habe darüber mit Enrico Ganni vom Verlag Einaudi gesprochen. Herr Ganni, vielen Dank.
Ich bedanke mich vielmals.
Auf der Republika treffen sich jedes Jahr ein paar tausend Menschen, um sich über die Gegenwart und Zukunft der digitalen Gesellschaft auszutauschen. Bei den Vorträgen und Workshops treten neben Politikern und Industrievertretern vor allem Netzaktivisten und Wissenschaftler auf. Einer von ihnen ist Cory Doctorow, Science-Fiction-Autor, Dozent, Blogger und für alle digitalpolitisch interessierten Menschen einfach eine Ikone. Markus Richter hat den in Los Angeles lebenden Aktivisten auf der Republika getroffen und stellt ihn vor.
Hi everyone, I'm Cory. In einem Stuhlkreis, auf einem Stand, in einer Halle auf der Republika sitzt ein Mann, Mitte 40, weiß, kurze dunkle Haare, Jeans, Brille mit dickem schwarzen Rand und eine Stimme, die auch trotz des engen Rings aus Menschen, die um ihn herum sitzen und des Lärms aus den großen Hallen gut zu verstehen ist.
I was EFF's program lead, I guess, on the copyright directive.
Halt! Über Cory Doctorow reden funktioniert nur, wenn man auch über die Inhalte redet, mit denen er sich beschäftigt. Deswegen müssen wir hier kurz die Grundlagen klären. Das EU-Parlament hat kürzlich eine sogenannte Urheberrechtsreform beschlossen. Ein Teil davon, der unter dem Schlagwort Artikel 13 behandelt wird, sagt, ganz grob zusammengefasst, dass Plattformen für alle Urheberrechtsverstöße haftbar zu machen sind. Hauptstreitpunkt ist dabei, dass sie dazu eigentlich sogenannte Upload-Filter einführen müssten. Software, die die Inhalte aller NutzerInnen noch vor der Veröffentlichung kontrolliert. Die Kritik, diese Upload-Filter einzurichten, ist teuer und deshalb für kleine Firmen nicht leistbar. Außerdem könnten diese Upload-Filter zu Zensurzwecken missbraucht werden.
I've known Tim Wu since I was 8 years old. We went to the same elementary school.
Aber wer hier ist, auf der Republika bei Doctorow, der weiß das alles schon. Die Menschen, die Fans stecken im Stoff und es geht gleich zur Sache. Die Frage nach der Meinung eines anderen Experten beginnt Doctorow mit einer kleinen Anekdote über die gemeinsame Grundschulzeit und wenig später geht es darum, ob die Upload-Filter wirklich unvermeidbar seien. Die stünden doch gar nicht im neuen Gesetz. Cory Doctorow antwortet mit einer Anekdote.
Das wäre so, als würde ich den Auftrag erteilen, bring mir ein großes, charismatisches, vierbeiniges, afrikanisches Landsäugetier mit großen Ohren, Rüssel, Schwanz und Stoßzähnen, aber wenn es möglich ist, bitte keinen Elefanten.
Die Faszination, und dass es die gibt, ist den konzentrierten Zuhörgesichtern der Anwesenden zu entnehmen, entspringt aus der Mischung dieser anekdotenhaftigen Leichtigkeit und der inhaltlichen Tiefe, mit der sich Doctorow in seinem Gebiet bewegt.
Any market-based collecting society revisions would not satisfy Article 13.
Als nachgefragt wird, ob seine Kritik nicht zu einfach sei und zu viel als gegeben voraussetze, erklärt er so präzise und schnell die Zusammenhänge zwischen Marktgegebenheiten und EU-Gesetzgebung, dass einem schwindlig werden kann. Während Doctorow in seinen Büchern, zuletzt in Walkaway und gerade aktuell, wie man einen Toaster überlistet, Geschichten erzählt und nebenbei Wissen vermittelt, passiert es hier umgedreht. Schlag auf Schlag geht es um Technikmonopole, Lobbyismus und die Bewahrung des freien Netzes und nur zwischendurch gibt es anschauliche Bilder und Anekdoten. Alle hören gespannt zu, haben immer noch eine Frage und niemand bemerkt, dass die Veranstaltung erst eine halbe Stunde später endet als geplant.
All right. Thank you all very much.
Auf dem Weg zum nächsten Termin spekuliere ich noch einmal mit Theresa Locker, einer Journalistenkollegin, darüber, was ihrer Meinung nach die Faszination von Doctorow ausmacht. Sie sieht zwei Gründe.
Gute Frage, der hat sowas Messiasartiges manchmal sogar, ne? Aber ich glaube, dieses Uralt-Bloggertum, das ist etwas, was halt jeder kennt. Schon bevor es Twitter gab, hat man den schon gekannt und gelesen. Deswegen ist das ein Internet-Urgestein.
Stimmt. Als Autor des Blogs Boingboing gibt es ihn schon sehr lange und seine Präsenz ist sehr charismatisch. Dazu kommt, es hört sich so an, als ginge es ihm nicht nur um die einzelnen Sachthemen, sondern auch um den Entwurf einer Welt ohne Machtmonopole, missbräuchlichen Lobbyismus und Überwachung, aber dafür mit freien Menschen. Man könnte sagen, er hat eine Vision. Aber wie sieht er sich eigentlich selbst?
Not necessarily a diplomat, but like
nicht unbedingt als Diplomat, aber vielleicht als Übersetzer. Ein guter Übersetzer arbeitet nicht mechanisch, er übermittelt auch den Sinn. Ich glaube, ich übersetze zwischen verschiedenen politischen und kulturellen Sphären.
Dazu ist er natürlich als Redner und Schriftsteller und Aktivist besonders geeignet und wird gebraucht. Immer wieder auch auf der Republika und das aus gutem Grund, erklärt mir Veranstalter Markus Beckedahl.
Und er ist einfach einer der begnadetsten Sprecher, die die netzpolitische Community weltweit hat. Es gibt kaum jemanden, der so prägnant auf dem Punkt über komplexe Zusammenhänge sprechen kann und das auch frei.
Ich verabschiede mich von Cory Doctorow, der am heutigen Abend noch einen Vortrag darüber halten wird, was Überwachung, Kapitalismus und Monopolbildung miteinander zu tun haben. Hat er eigentlich vor solchen Vorträgen noch Lampenfieber?
No, I never have stage fright.
Lampenfieber habe ich niemals. Ganz im Gegenteil, das belebt mich. Da muss ich mir überhaupt keine Sorgen drum machen.
That's never been a thing I've worried about.
Noch das ist sicher ein Teil des Erfolgs von Cory Doctorow.
Markus Richter über den kanadischen Schriftsteller, Blogger und Netzaktivisten. Falls Sie in Berlin sind, am Donnerstag gibt es noch eine Gelegenheit, Doctorow zu erleben. Er liest in der Buchhandlung Otherland aus seinem neuen Buch, wie man einen Toaster überlistet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Jan Türkiran.
Der ORF hat sich nach der Ausstrahlung eines Interviews mit Jan Böhmermann von dessen provokanten Aussagen distanziert. Unter anderem sagte der Satiriker, dass in Österreich 8 Millionen Debile lebten und der Ruf nach autoritärer Führung weiterhin sehr laut sei. Böhmermann sagte weiter:
Ein 32-jähriger Bundeskanzler ist übrigens nicht normal. Das ist nicht normal. Sage ich Ihnen als jemand, der 38 ist. Ich würde auch nicht wollen, dass ein 38-jähriger Bundeskanzler ist. Ab 40. Aber da muss man schon so Macron-Kaliber haben. Aber Ihren Versicherungsvertreter mit dem ganzen Haargel, haben Sie da niemanden besseren?
Jan Böhmermann hat im Grazer Künstlerhaus eine Ausstellung eröffnet. In dieser rückt er das ambivalente Verhältnis Österreichs zur eigenen Geschichte ins Zentrum. Die Behörden fordern weiter freien Zugang zum Fusion-Festival-Gelände in Lerz, geben sich aber auch kompromissbereit. Eine Entscheidung soll nach dem 16. Mai fallen. Der Veranstalter lehnt vor allem eine Polizeistation auf dem Festivalgelände ab. Dazu der Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch.
Selbstverständlich bin ich mir, sind wir uns darüber im Klaren, dass wir mit unserer Anwesenheit im Zweifel einen geplanten Anschlag oder bestimmte Straftaten nicht zwingend verhindern können. Aber wir wissen auch, Präsenz hemmt. Der muss erstmal an uns vorbei, wenn er einen Rucksack trägt. Im Zweifel, wenn da eine Bombe drin ist. Dementsprechend war eine Wache auf dem umzäunten Gelände einzurichten die logische Konsequenz unserer Überlegung.
Das Festival für elektronische Musik hält an der Freiheit der Kunst und der freien Entfaltung der Gäste fest. Dies sei mit Polizeikontrollen nicht in Einklang zu bringen. Das ZDF hat die Ausstrahlung eines Spots der Satirepartei Die Partei zur Europawahl abgelehnt, weil es sich dabei inhaltlich nicht um Wahlwerbung handle. Stattdessen sei der Spot ein Aufruf zur Unterstützung der Organisation Sea-Watch. Somit erfülle er nicht die Voraussetzungen des ZDF-Staatsvertrages hinsichtlich Wahlwerbung. Die 34 Jahre alte Regisseurin Julia Wissert soll die Nachfolge von Kai Voges am Schauspiel Dortmund antreten. Kulturausschuss und Rat müssen noch zustimmen. Nach 10 Jahren wird Voges die Schauspielbühne wie angekündigt nach der Spielzeit 2019-20 verlassen.
Vor 100 Jahren wurde das Bauhaus in Weimar begründet und das von der Bundesregierung erheblich geförderte Jubiläum hat auch eine Welle neuer Publikationen zur Kunst der 20er und 30er Jahre nach sich gezogen. Heute zum Beispiel stellte das Rheinische Landesdenkmalamt in Köln ein neues Buch zur Architektur der klassischen Moderne vor, denn Weimar, Dessau, Berlin, das soll nicht alles gewesen sein. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich den 300-Seiten-Band angesehen. Gibt es, Nikolaus Bernau, denn eine rheinische Moderne?
Also es gibt sie auf jeden Fall. Das kann man diesem wirklich ganz, ganz tollen Buch. Also ich bin völlig hingerissen, kann ich anders gar nicht sagen. Aber das kann man diesem Buch sehr gut entnehmen. Es gibt aus der Perspektive der Zeitgenossen der 20er und 30er Jahre auf jeden Fall eine spezifisch rheinische Moderne. Das Landesdenkmalamt spricht ja etwas nüchterner und zurückhaltender, wie sich das für eine ordentliche Verwaltung gehört, von der klassischen Moderne im Rheinland, also von den Formen, die man dort finden kann. Aber das geht schon bei der Einleitung hervor von den Denkmalpflegern Sven Kurau und Marco Kieser geschrieben. da ist was ganz, ganz Eigentümliches zu entwickeln. Das hat auch mit historischen Grundlagen zu tun. Das Rheinland war ja besetzt durch Belgien und Frankreich sehr lange. Es hat so und so historisch viel, viel engere Beziehungen nach Belgien, in die Niederlande, nach Frankreich, als, sagen wir mal, Mitteldeutschland oder Berlin so und so. Das heißt, man hat da in ganz andere Perspektiven geguckt und man hat auch durchaus kräftiges eigenes Selbstbewusstsein, dass man doch was Eigenes ist, was Rheinisches ist. Und es gibt beispielsweise nur einen einzigen Hinweis darauf, dass tatsächlich die Legende richtig sein soll, dass Konrad Adenauer überlegt habe, 1924, als das Bauhaus aus Weimar umziehen musste, es doch nach Köln zu holen, nämlich die Erzählung von Ilse Gropius, also von der Frau von Walter Gropius. Ansonsten hat es dafür gar keinen Nachweis gegeben. Und wenn man dieses Buch durchguckt, merkt man auch ziemlich schnell, die brauchten kein Bauhaus.
Die Architektur der Moderne ist ja wahrlich gut erforscht. Sind denn überhaupt noch echte Entdeckungen für Sie zu machen?
Durchaus. Auch das kann man wieder in dieser Einleitung von Kura und von Kisa sehr gut sehen. Es gibt erstmal diese ganz intensive soziologische Betrachtungsweise, die relativ neu immer noch in der Architekturgeschichte ist, dass man sich fragt, hallo, wie kommt das, dass in der Kaiserzeit der Individualismus so stark war und dann in der Weimarer Republik eben die Massenarchitektur die große Rolle spielte? Es gibt ganz, ganz tolle Sozialbauten zu sehen. Es gibt diese wahnsinnigen Arbeiterwohnungen, die eben immer noch entstehen, obwohl es ja viel schon aus der Kaiserzeit gab. Es gibt ganz tolle Individualbauten zu erleben. Das Ganze wird von Birgit Gropp sehr gut beschrieben. In sehr knappen, es ist ja ein Architekturführer, es ist ja kein direktes Buch in dem Sinne, sondern Architekturführer, in sehr knappen, sehr lustigen Texten teilweise, die auch soziologisch eben sehr tief gehen und vor allem sehr gut illustriert sind, nämlich immer mit historischen Abbildungen, oft mit Zeichnungen und dann auch mit neuen Abbildungen. Und da kann man dann so tolle Sachen entdecken, wie zum Beispiel ein Wohnhaus von einem Herrn Fischer in Wuppertal von 1926. Denkt man sich zuerst, ja, linker Anwalt, baut klar, modern, sieht auch auf den Fotos, erstmal auf den Schwarz-Weiß-Fotos sehr klar aus. Kiste mit liegenden Fenstern, flachem Dach, sehr rationaler Grundriss auf den ersten Blick. Und dann bei dem Farbfoto sieht man, nein, das Ganze hat so einen fleischrosa Anstrich gehabt und hat unten eine ganz tolle Klinkerverkleidung. Und der Grundriss ist eigentlich ein ganz bürgerlicher, großbürgerlicher Grundriss von um 1900. Und das sind genauso diese Sachen, die im Rheinland, glaube ich, spannend sind. Das ist nicht so radikal. Das ist ein bisschen weicher, ein bisschen freundlicher, könnte man sagen.
Also die harte Moderne fand im Rheinland keinen Platz?
Keinen vielleicht nicht, aber doch relativ viel weniger. Das ist eben auch logisch, weil sie guckten vor allem mal in den Westen, also in die Niederlande, nach Belgien. Da gab es eben auch noch diese Jugendstilwurzeln, das ist das eine. Man guckte offensichtlich auch sehr, sehr stark nach Amerika schon, zu Frank Lloyd Wright, wo es eben auch nicht darum geht, jetzt die knallharte Form zu finden, sondern so einen neuen Lebensstil zu erfinden, wenn man so will. Es gibt auch ganz tolle, knallharte modernistische Bauten, wenn man so will. Zum Beispiel ein ganz tolles Schülerinnenwohnheim in Mönchengladbach. Da sieht man dann sofort, das muss Bauhaus sein, wenn man so will, mit so einer großen weißen Glasecke. Ja, das ist dann aber, wenn man genauer hinguckt, doch unten mit einer netten kleinen Loggia versehen. Und das macht dann viel mehr Spaß, dass man da so in den Garten reingehen kann. Das ist doch wirklich das Auffällige bei dieser ganzen rheinischen Moderne. Sie ist einfach freundlicher.
Ist dieses Buch denn nun eins, das nur von der derzeit florierenden Bauhauswelle profitiert?
Also es profitiert auf jeden Fall davon in dem Sinne, dass es überhaupt entstehen konnte. Dadurch gibt es natürlich überall in der Bundesrepublik plötzlich Geld, um sich auch mal den anderen Modernen zu widmen. Da steht dann meistens genauso drüber wie jetzt bei der tollen Ausstellung in Leipzig im Grassi-Museum Bauhaus Sachsen. Ja, das ist ein ganz fulminanter Band auch geworden, ist auch eine tolle Ausstellung geworden zu all den vielen Städten der klassischen Moderne in Sachsen. Das ist aber letztlich wirklich einfach ein großes Kompendium. Und das ist eigentlich eine der erstaunlichsten Entdeckungen, die man jetzt so machen kann, bis hin zu netten kleinen Heftchen, wie zum Beispiel dem über den Vorort Zehlendorf von Berlin. Da steht dann Bauhaus Zehlendorf drin. Letztlich ist da einmal das Potpourri der klassischen Moderne drin zu sehen. Aber das ist das Spannende, was jetzt gerade so um sich greift. Wir entdecken die 20er und 30er Jahre neu mit ihrer Vielfalt. Und das ist eigentlich möglicherweise das wichtigste Ergebnis des Bauhausjahres, dass man nämlich entdeckt, das Bauhaus selber war eben gar nicht so zentral, sondern war nur eine unter ganz vielen Modernen.
Nikolaus Bernau über die rheinische Architektur der 20er und 30er Jahre. Schönen Dank für den Besuch hier im Studio. Das Buch über neues Bauen im Rheinland, heute vorgestellt vom Landesdenkmalamt in Köln, ist im Inhoff Verlag erschienen. Nach dem Fall Gurlitt wurde 2015 von Bund und Ländern das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gegründet. Es soll Museen und auch private Kunstbesitzer bei der Provenienzforschung von NS-Raubkunst unterstützen. Doch seit 2017 ist auch der Bereich Kunstraub in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR hinzugekommen. Bislang ist zu diesem Thema nur wenig veröffentlicht worden. Umso besser, dass heute in Berlin die ersten Zwischenergebnisse der Pilotforschungsprojekte vorgestellt werden konnten. Näheres dazu von Christiane Habermals.
Aus den Krimis weiß man, dass es oft mehr als ein Motiv für eine Tat gibt. So auch bei der Aktion Licht, in der Erich Mielke nach dem Mauerbau im Januar 1962 verwaiste Bankschließfächer und Safes öffnen ließ. Die Staatssicherheit wollte damit einerseits an die begehrten Kulturgüter und Wertgegenstände kommen, um sie gegen Devisen in den Westen zu verscherbeln. Andererseits hoffte das Ministerium für Staatssicherheit durch den Zugriff auf die privaten Schließfächer an Unterlagen und Dokumente über geflohene politische Gegner zu gelangen. Denn die herrenlosen Bankdepots gehörten einerseits Republikflüchtlingen, zum großen Teil aber auch jüdischen Deutschen, die im Holocaust ermordet worden waren.
Der mögliche Zusammenhang der nachrichtenlosen Depoteinlagen mit der Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Deutschen durch die Nationalsozialisten war zum Zeitpunkt der Aktion noch keine 20 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft auch im MFS sehr präsent. Hinweise darauf wurden gezielt beseitigt.
Erklärt Thomas Widera, Historiker im Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden, der die Aktion Licht seit knapp 2 Jahren als Pilotprojekt beforscht. Mehrere tausend Schließfächer und Safes wurden damals leergeräumt und Gegenstände im Wert von 4,1 Millionen Mark erbeutet. Wirtschaftlich blieb die Aktion dennoch hinter den Erwartungen zurück. Denn unter den Kulturgütern befanden sich neben Gemälden, Antiquitäten und Schmuck auch Besteckteile wie Kuchengabeln und Kaffeelöffel. Die Vermarktung über den staatlichen Kunsthandel der DDR verlief schleppend. Umso akribischer verwischte die Stasi alle Spuren zu den vorherigen Eigentümern.
Das ist eben dem MFS tatsächlich gelungen, diese Provenienzen vollständig zu verunklaren. Gerade was die Bilder angeht, da gibt es natürlich die Beschreibung Mädchenkopf und damit kann man nichts mehr anfangen heute.
Für die Erforschung der Beteiligung des MFS und anderer Akteure am Kunstraub hat das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste mit zahlreichen Kooperationspartnern zusammengearbeitet. Darunter neben dem Hannah-Arendt-Institut auch die Behörde für Stasi-Unterlagen und der Museumsverband Brandenburg. Denn der Kunstraubzug der Stasi an seinen Bürgern war komplex. Da war einerseits die Bodenreform zwischen 1945 und 1947, bei der systematisch Landgüter enteignet wurden. Das Inventar von Herrenhäusern und Schlössern sollte in den Besitz des Volkes übergehen. Was nicht schon zuvor von den Sowjets oder der Dorfbevölkerung geplündert worden war, wurde gesichert und meist von den nächstgelegenen Museen in Obhut genommen. Später wurde das zurückgelassene Eigentum von Republikflüchtlingen und Ausreisewilligen eingezogen. In den Inventarbüchern der Museen tauchen diese Objekte oft verschleiernd als Zuweisungen oder Übergaben auf. Manchmal vermerkten die Archivare auch eine klare Herkunftsangabe, etwa Nachlass Familie XY, Republikflucht. Dazu kam die systematische Abpressung von Kulturgütern über hohe Steuerforderungen an private Kunstbesitzer und die Veräußerung von Kunstwerken zum Zweck der Devisenbeschaffung an den Westen, wovon nicht nur der Kunsthandel, sondern auch westdeutsche Museen profitierten. Der Verkauf lief über die eigens gegründete Kunst- und Antiquitäten GmbH in Mühlenbeck bei Berlin, die zum Imperium des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalk-Godotkowski gehörte. Die Chancen auf Rückgabe stehen schlecht, denn die Frist für Anträge auf Rückübertragung lief in den 90er Jahren aus, erklärt Gilbert Lupfer, Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste.
Und wenn dieser Antrag also nicht gestellt wurde und jetzt stellt jemand fest, mir fehlt das, das könnte sich im Museum XY befinden und es befindet sich vielleicht auch dort, dann ist es insofern für das Museum ein Problem, dass es dann keine gesetzliche Grundlage zu einer Rückgabe gibt. Bei einzelnen Museen, Beispiel Dresden, geht es in die Hunderte von Fällen und betrifft zigtausend Objekte.
Bis zu 8% der Bestände ostdeutscher Museen seien betroffen, so die Schätzung der Wissenschaftler. Aber auch das Deutsche Historische Museum hat immer wieder mit dem Thema Provenienz zu tun. Denn es übernahm 1990 die Sammlung des in der DDR staatlich gelenkten Museums für deutsche Geschichte mit zahlreichen Kulturgütern zweifelhafter Herkunft. 1952 eröffnet, sollte damals aktiv eine eigene Sammlung aufgebaut werden. Die Einlieferer der Objekte, mit der die Geschichte des sozialistischen Vaterlands DDR als Klassenkampf der Arbeiter und Bauern gegen die Feudalherrschaft der Junker inszeniert wurde, waren die üblichen Verdächtigen. Strafverfolgungsbehörden, Räte von Städten und Gemeinden, das Finanzministerium oder die SED selbst.
In Berlin sind die ersten Zwischenergebnisse der Pilotprojekte zur Erforschung des Kunstraubs in der DDR vorgestellt worden. Christiane Habermals berichtete. Der Nahostkonflikt und der Streit um den Status der Stadt Jerusalem bringen Bilder in Umlauf, die hauptsächlich Soldaten, fromme Männer, Siedler, Steinewerfer und Bibeltouristen zeigen. Einen ganz anderen Blick auf Jerusalem ermöglicht der junge deutsche Filmemacher Tom Fröhlich in seinem Dokumentarfilm Ink of Yam, der nun in die deutschen Kinos kommt. Er zeigt Kunden eines Jerusalemer Tätowierstudios, die ganz unterschiedlichen Nationalitäten und Religionen angehören. Jörg Taschmann hat den Regisseur Tom Fröhlich getroffen und stellt den originellen Film vor.
Sie fahren gerne mit ihren schweren Bikes durch die Wüste und erzählen dann ein wenig über sich. Poco ist gebürtiger Moskauer und heute bekennender Buddhist. Daniel stammt ursprünglich aus einer Stadt, die es so nicht mehr gibt, Leningrad. Beide betreiben unweit der Jaffa Street in der Altstadt Jerusalems einen Tätowierladen. Ihre Kunden im Film sind vor allem Männer zwischen 30 und 40, wie ein Koch, der nicht koscher kocht und dafür angefeindet wird. Er sieht Jerusalem als eine verrückte Stadt, die einzige weltweit, nach der man sogar ein Syndrom benennt, das für psychische Probleme steht.
That city is so intense that you have Jerusalem syndrome. People get crazy in here.
Regisseur Tom Fröhlich war vor den Dreharbeiten nie in Jerusalem. Von Poco und Daniel erfuhr er bei einem Job als Redaktionsassistent. Er sah sie in einem Film über christliche Pilger, die sich von den beiden Männern in Jerusalem tätowieren ließen. Er nahm Kontakt zu beiden per E-Mail und Skype auf. Über 6 Wochen lang dauerten dann die Dreharbeiten. Tom Fröhlich wurde durch diesen Film zu einem Jerusalem-Fan, auch wenn er meint, man müsse wohl Jahre dort leben, um diese so widersprüchliche Metropole zu verstehen. Ein Paradox eint übrigens die Kunden von Poco und Daniel.
Das war auch im Prozess der Recherche absolut spannend für uns, als wir festgestellt haben, dass Tätowieren ja eigentlich verboten ist im Christentum, im Judentum und im Islam, was ja total spannend ist, weil es ja eine Gemeinsamkeit ist zwischen diesen Religionen, die sich ja oft auch auf Unterschiede beziehen. Und es gab dann eben diese fantastische Szene mit dem Andravos, also einem, man kann glaube ich sagen, orthodoxen Christen, der sich die Hand Gottes oder beziehungsweise die Hand von Jesus tätowieren lässt auf seinen Unterarm. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ich sage, was ist denn da? Da steht doch was im Levitikus, dass du das eigentlich gar nicht darfst. Das hat er auch angenommen und meinte dann, ja, ja, das ist so ein bisschen schwammig. Also wichtig ist jetzt vor allem, dass es keine bösen Symbole sind. Und um das zu bestätigen, rief er seinen besten Freund an. Und das ist eben ein Bischof bei den aramäisch-syrischen Christen, der dann 10 Minuten später im Studio stand, seine Ärmel hochrollte und uns seine komplett tätowierten Unterarme zeigte.
Religion und Politik spielen indirekt eine wichtige Rolle im Film. Dabei geht es oft darum, wie man es überhaupt schafft, klarzukommen mit der ganzen Gewalt, Anschlägen, Vorurteilen und der Macht von ultraorthodoxen Juden, die säkularen Israelis ihren Willen aufzwingen wollen. Einer der Protagonisten stammt aus einer solch ultraorthodoxen Familie, hat Tattoos am gesamten Körper, die der eigene Vater niemals sehen darf. Diese Angst, mit den Traditionen offen zu brechen oder sich gegen die eigene Gemeinde zu stellen, führte auch dazu, dass man im Film keine Frauen als Kunden von Poco und Daniel sieht.
Also der Anteil der Männer ist jetzt in unserer kleinen Stichprobe schon deutlich höher gewesen. Genau, also ich hätte mir natürlich gewünscht, eine weibliche Protagonistin im Film zu haben, aber leider haben wir dann die Frauen, mit denen wir gedreht haben, da waren 2 orthodoxe Jüdinnen dabei, die sich beide dagegen entschieden haben, gegen die Veröffentlichung. Also das Gespräch war jeweils sehr, sehr gut, aber die haben sich beide dagegen entschieden, dass es dann eben einen großen Kreis macht. Und wir haben mit einer ganz, ganz tollen Soldatin gedreht aus den USA, die lange dort geblieben ist und immer nur noch zum Tätowieren zurückkommt, haben uns dann aber im Feinschnittprozess des Films dafür entschieden, nur Leute aus Jerusalem zu nehmen und eben aus dem näheren Umfeld. Und dabei ist sie dann sozusagen am Ende aus dem Film rausgeschnitten worden.
Tom Fröhlichs Film zeigt durch dieses Kaleidoskop des Tätowierstudios ein vielschichtiges und komplexes Israel-Bild, das man so in den Nachrichten oder Fernsehdokus in dieser Subtilität und Dichte fast nie zu sehen bekommt. Bezeichnenderweise hat sich übrigens noch kein deutscher TV-Sender um die Ausstrahlungsrechte bemüht. Verblüffend ist vor allem, wie sich die einzelnen Kunden von Poco und Daniel beim Tätowieren öffnen. Es ist fast wie beim Friseur, der gleichzeitig ein wenig Psychologe ist, meinen die beiden, nur, dass es beim Tätowieren auch um den Schmerz geht.
There is no tattoos without pain. It takes this relationship to more intimate level. Little like a barber. Yeah, the barber is a kind of psychologist either, but he doesn't cause them pain.
Man kann diesem so sehenswerten und originellen Dokumentarfilm mit seinen 75 Minuten höchstens vorwerfen, zu kurz zu sein, einige Handlungsstränge nicht weiter zu verfolgen. Gerade über die beiden Tätowierer und ihre Beziehung zur einstigen Sowjetunion hätte man gerne mehr erfahren. Aber das ist schon fast ein Luxusproblem. Den Filmtitel erklärt zum Abschluss noch einmal Tom Fröhlich.
Also Ink Off, klar, steht für die Tinte von. Und Yam, das setzt sich aus zwei Sachen zusammen. Und zwar ist Yam die hebräische Übersetzung für das Meer und im weitesten Sinne auch für Gott. Und Yam ist gleichzeitig aber auch die, sozusagen die Transkribierung und die Übersetzung des Postcodes. Also so wie zum Beispiel FRA für Frankfurt steht, steht Yam eben für Jerusalem.
Tom Fröhlich, Regisseur des Dokumentarfilms Ink of Yam, den Jörg Taschmann unbedingt zu sehen empfiehlt im Kino. Was sich in den Feuilletons zu lesen lohnt, das hören Sie nun von Adelheid Wedel.
Unsere Gesellschaft infantilisiert. Das ist schnell so dahergesagt oder aber in der Tageszeitung Die Welt von Peter Huth aufgeschrieben und begründet. Er outet sich als 50-Jähriger, der verstehen will. 2019 ist also das Jahr, in dem mir klar wird, dass das Album als Konzept tot ist und die Playlist regiert, in dem ich begreife, dass die Leute nie mehr aufhören werden, Selfies zu machen und Diskussionen auch mal ohne Worte und nur in Bildchen geführt werden. Die wichtigste Erkenntnis aber ist, all das sind keine Flüchtigkeiten, keine Trends. Neue Standards sind gesetzt. Ich könnte das als albern, lächerlich, unangenehm, läppisch grundsätzlich ablehnen, schreibt Huth, aber gibt zu bedenken, ich stünde damit lediglich in der Tradition von Sokrates, der rund 400 Jahre vor Christus eine Wutrede auf die damalige Jugend abfeuerte. Stattdessen schlägt er einen genaueren Blick auf die sogenannte Generation Z vor. Nähe ist in dieser Welt unmittelbar, alle duzen sich von der ersten Begegnung an. Zurückhaltung und Distanz gelten genauso als verdächtig wie zu große Direktheit. Die Gegenwart gehört den Computerkreativen, die die Welt erschaffen, in der mit Offenbarung der Persönlichkeit, also Daten, bezahlt wird. Huths Erstaunen über die junge Generation ließe sich fortsetzen. Schließlich aber kommt er zu der beruhigenden Erkenntnis, der Generationenkonflikt ist der verlässlichste, nachwachsende Rohstoff unseres Planeten. Ohne ihn keine Aufklärung, kein Fortschritt, kein Verzeihen. Sensation in Dresden. Johannes Vermeer van Delft neu entdeckt, melden Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Welt. Die FAZ fasst zusammen, nach 300 Jahren legt die Dresdner Gemäldegalerie in der Briefleserin am offenen Fenster einen nackten Cubito frei. In der Tageszeitung Die Welt malt Hans-Joachim Müller quasi ein Bild und schreibt, alte Gemälde zu restaurieren ist wie Operation am offenen Herzen. Wenn Vermeers berühmte Briefleserin im Jahr 2020 oder 2021 vollends aus dem Narkoseschlaf erwacht sein wird, wird man sie kaum mehr wiedererkennen. Das Gemälde gehört zu den Spitzenwerken der Galerie Alte Meister. Demzufolge haben die Dresdner die wichtigsten Vermeer-Experten weltweit aufgeboten, um mit ihnen einen Therapieplan zu diskutieren. Eingriffiger ist kaum einmal eine Altmeistersanierung gewesen, meint Müller in der Welt. Und zum wiederentdeckten Cubito, er füllt mit seiner putzigen Verführungskunst die Leerstellen, die der Brief enthält. Vorerst darf man spekulieren, wer und in welchem Auftrag und wann auf den mythischen Gast an der Wand hat verzichten wollen. Zitat Müller, aufregender ist forensische Kunstwissenschaft selten gewesen. Die Neue Zürcher Zeitung nimmt teil an den Ehrungen rund um Fontanes 200. Geburtstag. Paul Jandl informiert, die Stadt Neuruppin feiert ihren berühmtesten Sohn. Man kann jetzt in seine Dichterwerkstatt schauen und findet dort den Maschinisten der Sprache. Wir erfahren, seit dem Zweiten Weltkrieg ist das Mobiliar von Fontanes Schreibzimmer verschollen. Erhalten hat sich aus des Dichters Besitz ein Geodreieck. Und das, so mokiert sich Jandl, sei fast ein ironischer Kommentar zu den Überzeugungen von Thanes. Der hatte postuliert, nur keine linealen Korrektheiten, nur nichts Symmetrisches oder Blankpoliertes. Dagegen die Feststellung des Schriftstellers, dass alles Krumme und Schiefe, alles grotesk durcheinandergeworfene von Jugend auf einen großen Reiz auf mich ausgeübt hat. Bekannt ist, den Durchbruch erlebt der Autor erst als alter Mann. Der Mühsal des schlecht bezahlten journalistischen Schreibens ist er spät entronnen, erinnert Jandl und setzt fort, der Mensch, das wusste Theodor von Dahne, besteht aus vielem. Er baut sich Hilfskonstruktionen, um sich halbwegs durchs Leben zu schlagen, um sich selber zu ertragen und vor allem die anderen.
Adelheid Wedel hat diese Sicht aufs Leben und andere Beobachtung in den Feuilletons vom 8. Mai gefunden. Und das war Fazit mit Sigrid Brinkmann.